Deutschlandradio Kultur. Kakadu. Infotag.
Oh, Leute. Oh, bei mir könnte auch mal jemand was machen zur Abkühlung. Irgendwas? Kann jemand was machen? Es ist so unglaublich heiß. Vielleicht hätte es auch ein Eis getan, aber so ist auf jeden Fall besser. Und ich glaube, morgen bringe ich mir ein Planschbecken mit ins Studio, stell das hier hin und dann kann ich die Füße so ein bisschen kühlen. Was sind das denn für Temperaturen an einem September? Ja, aber ich will mich nicht beschweren, denn besser schön sonnig und heiß als nass, grau und kalt. Es ist einfach ein besonderer September, nicht nur wegen des Wetters, auch weil im Kakadu der September ein besonderer Monat ist. Es geht nämlich den ganzen September um Ernährung, um Essen und Trinken, um das, was wir zum Leben brauchen. Heute fragen wir uns, was brauchen wir eigentlich wirklich? Also können wir zum Beispiel immer nur unser Lieblingsessen essen und trotzdem gesund bleiben? Was macht einseitige Ernährung mit uns und mit unserem Körper? Und kann man eigentlich tatsächlich komplett auf Lebensmittel verzichten, die von Tieren kommen? Also Milchprodukte, ne? Fleisch, Eier, funktioniert vegane Ernährung. Vorher aber erinnern wir uns an einen Mann, der morgen 100 geworden wäre. Roald Dahl, der Erfinder von Charlie und die Schokoladenfabrik, Sophiechen und Therese und noch anderen tollen Geschichten. Ja, so sieht er aus, der Kakadu heute. Ich bin Paulus und das hier sind Sport, Freunde Stiller mit ihrem neuen Titel. Schönen guten Tag, der Kakadu hier auf Deutschlandradio Kultur. Und jetzt kommen wir zu einem Mann, den ich wirklich, wirklich gerne mal kennengelernt hätte. Denn seine Geschichten sind unglaublich fantasievoll, so unglaublich witzig und spannend, haben eben alles, was gute Geschichten haben sollten. Ganz egal, ob Charlie und die Schokoladenfabrik, Sophiechen und Therese, Danny und die Fasanjagd, Roald Dahls Geschichten sind weltbekannt. Morgen hätte Roald Dahl seinen 100. Geburtstag gefeiert. Er ist am 13. September 1916 in Wales, also in Großbritannien, geboren worden. Würde er noch leben, auf seinem Geburtstagstisch, da steht ganz bestimmt eine Riesenschokotorte und es lägen auch noch so ein paar Tafeln Schokolade als Geschenk rum. Denn Roald Dahl liebte Schokolade. Kein Wunder, dass sein berühmtestes Buch auch damit zu tun hat.
Liebe Leute der ganzen Welt, ich, Willy Wonka, habe beschlossen, dieses Jahr 5 Kindern zu erlauben, meine Fabrik zu besichtigen. Darüber hinaus wird eines dieser Kinder einen besonderen Preis erhalten, der jenseits aller Vorstellungskraft liegt.
In Charlie und die Schokoladenfabrik, ein Roald Dahl-Buch, das gleich 2-mal verfilmt wurde, ist alles enthalten, was die Geschichten des Schriftstellers ausmachen.
Themen, wo halt der eine gut ist und dann auch eigentlich immer besondere Eigenschaften besitzt, zum Beispiel besonderes gutes Verhalten, hohe Intelligenz oder bescheiden sein.
Und auf der anderen Seite die Bösen.
Eher so gemein oder doof. Die sind dann meistens auch ein bisschen übertrieben dargestellt, dass sie total fett sind oder nix im Kopf haben oder halt total behämmert aussehen.
Nach diesem Muster erfand Roald Dahl unzählige Figuren.
Am besten finde ich den Guri aus Sophiechen und der Riese, weil das einfach also so total anders ist als die anderen, die ja solche Riesenmonster sind. Der ist, glaube ich, nur 8 Meter, die anderen irgendwie 15, 16. Also die einen mampfen jeden Abend Menschen weg und er sammelt halt Träume.
Es sind zarte Pflänzchen, besser gesagt gute, bescheidene Wesen, oftmals Kinder, aber auch Riesen, die in einer unfreundlichen Atmosphäre unter ungehobelten Typen leben.
Mathilda ist ein Mädchen, wo die Eltern halt nicht sehr nett sind. Und das Mädchen ist halt sehr klug und die Eltern wollen nicht, dass es liest, nur fernschaut.
Doch zum Ausgleich bekommen die Guten super Sonderfähigkeiten verliehen.
Ich finde es sehr witzig, wenn Mathilda, ohne die Krallen in der Hand zu haben, was an die Tafel schreibt mit den Augen.
In dem Buch Boy, Schönes und Schreckliches aus meiner Kindheit erzählt der Schriftsteller von seinen ersten Lebensjahren. Er wuchs in Wales auf. Das ist ein Teil von Großbritannien. Doch die Heimat seiner Eltern, Norwegen, das Land der Trolle und anderer merkwürdiger Wesen, liebte er über alles. Viele Ferien verbrachte er dort. Und auch seine besondere Beziehung zur Schokolade wird in Boy erklärt. Mit 13 besuchte Roald Dahl eine Schule, in der die Kinder hin und wieder Schokolade aus der nahen Cadbury-Süßwarenfabrik testen mussten.
Ich malte mir gern einen großen, weiß gestrichenen Saal aus. Ein Laboratorium mit unzähligen Töpfen, in den Schokolade und Karamell und alle möglichen köstlichen Füllungen auf langen Herden vor sich hin blubberten.
Das klingt doch nach Charlie und die Schokoladenfabrik, das Buch über den verrückten Schokoladenhersteller Willy Wonka. Roald Dahls Leben bot viel Stoff für seine Geschichten. Sein erster Beruf als Kaufmann führte ihn nach Afrika. Dort traf er tatsächlich auf einen Löwen, wie in seiner allerersten Geschichte nachzulesen ist. Später wurde er Pilot und überlebte nur knapp einen Absturz. Schriftsteller wurde Roald Dahl ungefähr mit 25 Jahren. Ausgestattet mit einem Koffer voller Erlebnisse, mitgebracht von seinen Weltreisen. Aber auch manche traurige Begebenheit steckte in seinem Geschichtenvorrat.
Mathilda, James und der Riesenpfirsich, das Wundermittel.
Also ich mag Roald Dahl, weil er irgendwie so eine Art hat zu schreiben, dass man immer Spaß hat, aber dass es auch ein bisschen spannend ist.
Wohin soll die Geschichte führen? Endet das nicht alles in einer furchtbaren Katastrophe? Angst, gemischt mit einer ordentlichen Prise Lust, diese Gefühlsmischung, die man verspürt, wenn es in einem Labor heftig zischt und pufft, macht das Lesen der Dahl-Geschichten so fantastisch. Und übrigens, auch Roald Dahl mochte explosive Mischungen, blubbernde Labore und wirkungsvollen Zaubertrank.
Regina Voss hat an Roald Dahl erinnert, der britische Schriftsteller würde morgen 100 Jahre alt. Ich liebe dieses Geräusch. Paolo mit dem Pizzablitz, wenn er da ist. Ja, dieser Paolo mit der Pizza. Und Pizza, ich meine Pizza, ja? Meine Lieblingspizza, Mozzarella, Tomate, Basilikum, ganz einfach. Und hauchdünn bitte. Oder Aubergine, oh, mit Parmesan drüber. Aber nach dem Backen drauf gemacht, der Parmesan. Ist eigentlich egal. Ich mag jede Pizza. Und das ist ja das Tolle bei Pizza, oder? Wenn man an einem Tag eine mit Pilzen isst, kann man ja am nächsten Tag eine mit Salami essen und dann wieder einfach eine Margherita. Da hat man Abwechslung. Ich könnte mir das gut vorstellen. Nur ist das gesund, wenn wir uns immer nur von einer Sache ernähren? Also nur Pizza zum Beispiel, aber auch nur Möhren, ne? Wäre ja auch nur eine Sache, die eigentlich erstmal gesund ist. Christine Kretschmer nimmt uns jetzt mal mit auf den Ernährungsdampfer MS Leckerschmeck. Ah. Seid ihr bereit? Dann los.
Hallo auf hoher See. Unser Ernährungsdampfer tuckert durchs Kalorienmeer mit Ziel auf den Hafen Gesundheit. Vor uns liegen die Obstinsel, der Fleischstrand, das Gemüsearchipel. An Bord sind mehrere Kinder und gesteuert wird unser Dampfer von Captain Salute.
Willkommen an Bord!
Gleich ist es soweit. In der Kombüse wird Mittagessen gekocht. Was soll es denn heute geben?
Mein Lieblingsessen ist Nudeln mit Tomatensauce und Pizza.
Am liebsten würde ich Pizza jeden Tag essen.
Nudeln möchte ich auch jeden Tag essen.
We like Pizza in the morning. We like Pizza every day.
Das ist wohl überall auf der Welt so. Pizza und Pasta gehen immer.
Schlagseite! Wir kriegen Schlagseite.
Captain Salute, was ist los?
Pizza, Pizza, Pizza. Das ist zu einseitig. Da kommt der Ernährungsdampfer ins Trudeln.
Echt? Zu einseitig? Was sagt denn die Bordärztin Uta Stolzenberg dazu?
Das kommt drauf an, was auf der Pizza drauf ist. Der Pizzaboden ist nicht ungesund. Wenn die jetzt gut belegt ist, ist es bestimmt nicht das Verkehrteste.
Und gleich kommt das Aber.
Wir sprechen wahrscheinlich eher von Fertigpizza und das jeden Tag wäre nicht gesund, weil sicherlich nicht alle wichtigen Nährstoffe enthalten sind.
We like Pizza in the morning. We like Pizza every day.
Also jeden Tag ist auch schon langweilig, denn manchmal hat man auch keine Lust auf die Pizza, denn manchmal wird auch übel. Deswegen würde ich so einmal in der Woche oder so Pizza essen.
Sag ich doch. Zu einseitig. Wir passieren jetzt übrigens die Fleisch- und Soße-Insel. Die ist von Deutschen entdeckt worden.
Was wäre denn, wenn wir immer nur Fleisch essen würden?
Schlagseite! Festhalten! Das Schiff kippt!
Dieser Ernährungsdampfer ist aber ganz schön anfällig. Also gut, dann essen wir eben nur noch Salat. Jeden Tag. Das ist gesund, oder?
Yummy, yummy, yummy.
Das ist auch absolut einseitig. Das klingt ja nach einer nicht nur vegetarischen, vielleicht sogar veganen Ernährung. Und auch das enthält die Gefahr einer Mangelernährung. Weil auch tierische Fette wichtig sind, die Eiweiße wichtig sind. Und eine reine Ernährung über Salate bietet das sicherlich nicht.
Yummy, yummy, yummy.
Vorsicht, der Dampfer neigt sich schon wieder.
Ei, ei, Captain, wir haben verstanden. Einseitig essen ist nicht gut.
Wenn man nur immer so Süßigkeiten isst, dann werden die Zähne so gelb gegen Karies und Bakterien.
Dann gehen die Zähne kaputt, dann kann man auch nicht andere Sachen essen.
Also, wie schaffen wir es denn nun, dass unser Ernährungsdampfer sicher im Gesundheitshafen ankommt?
Kinder sollen von allem etwas essen. Alles ist wichtig. Das Brot ist wichtig. Die Kartoffel und die Nudel auch. Aber auch das Gemüse, ob roh oder gekocht. Das Obst ist wichtig. Auch Fleisch natürlich. Fleisch enthält Eisen. Das brauchen wir. Das brauchen vor allem die Kinder. Also von allem etwas. Das heißt ausgewogen.
Rauf auf die Masten. Wer zuerst oben ist, hat gewonnen.
Tja, da ist das wohl nichts mit immer nur Pizza. Einseitig essen ist ungesund und macht sogar krank. Wir haben gehört, ausgewogen soll es sein, also abwechslungsreich. Und die Schiffsärztin hat ja auch gerade gesagt, Fleisch ist wichtig, gerade auch für Kinder. Nur gibt es ja Leute und auch Kinder, die ganz bewusst kein Fleisch essen. Sogar Menschen, die gar nichts essen, was vom Tier kommt. Veganer. Kein Fleisch, keine Eier, keine Milchprodukte, nichts vom Tier halt. Aber wenn doch Fleisch wichtig ist, wie wir gerade von der Ärztin gehört haben, ist dann vegane Ernährung nicht total ungesund? Nee, das geht. Aber man muss tatsächlich einiges dabei beachten. Barbara Becker hat eine Veganerin getroffen, Elsa, die verzichtet sehr bewusst darauf, sowas zum Beispiel hier zu essen.
Oh, guck mal, ein Schaf.
Das ist aber fett und hat viel Fell.
Wie süß.
Sollen wir ihm ein paar Himbeeren geben?
Nein, Gras.
Okay, dann eben Gras.
Wie weich.
Wenn ich beim Spazierengehen im Wald eine Himbeer- oder Brombeerhecke finde, bekomme ich sofort Lust, die Beeren zu pflücken und sie zu essen. Komme ich aber an einer Wiese vorbei, auf der Lämmchen oder Kälbchen stehen, dann will ich sie streicheln. Essen will ich sie nicht.
This is Vegan Style.
Veganer essen kein Fleisch, kein Fisch, keine Milch und Milchprodukte, keine Eier und keinen Honig. So wie Elsa.
Seit 2 Jahren bin ich jetzt Veganerin und vegetarisch war ich schon früher. Ich bin so aufgewachsen. Seitdem ich vegan bin, geht es mir aber viel besser. Daher habe ich auch die Motivation, das weiterzumachen, weil es einfach gut schmeckt, weil es mir so gut geht damit. Und außerdem geht es mir um die Tiere und um die Umwelt und vor allem, was die meisten vergessen, auch um die Menschen. Denn wenn wir den Menschen in den armen Ländern ihr Getreide als Grundnahrungsmittel wegnehmen und an unsere Tiere verfüttern, dann schaden wir denen damit. Es gehört aber nicht nur dazu, dass ich mich vegan ernähre. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass man keine Lederschuhe, Lederjacken, Ledergürtel oder ähnliches kauft.
Und was sagen die anderen, wenn sie hören, dass Elsa Veganerin ist?
Ja, die meisten Leute sind erstaunt, dass man noch lebt. Und fragen sich immer, was man dann isst. Also die meisten sind so, was? Veganer? Also das könnte ich nicht. Also man muss einfach dazu stehen, zu dem, was man macht. Dann geht es auch.
Und hier ein schönes Rezept.
Grüner Bananensmoothie. Ich nehme 3 schöne, reife Bananen mit braunen Punkten und ein paar Blätter Grünzeug. Mangold oder Spinat oder Grünkohl oder Salat oder Petersilie. Die Bananen halbiere ich. Und das Grünzeug wasche ich und zerschneide es in ein paar Stücke. Dann kommt alles in den Standmixer. Man kann auch noch 1 oder 2 Datteln dazu tun und Zimt oder Vanille. Auf jeden Fall aber ungefähr 1 Glas Wasser. Dann püriere ich das alles 1 bis 2 Minuten. Fertig. Guten Appetit.
Und gibt es irgendwas, auf das man achten muss? Ja, wie bei jeder Ernährungsform muss man darauf achten, dass man alle Nährstoffe bekommt. Wenn man vegan isst, sollte man zum Beispiel ab und zu sein Blut testen lassen, ob man genug Vitamin B12 gegessen hat. B12 findet man nämlich fast ausschließlich in tierischen Lebensmitteln. Und nach ein paar Jahren B12-Mangel kann man sehr müde und sogar ängstlich oder traurig werden. B12 gibt es als Tabletten, als Zahnpasta oder auch als Spritze.
Eigentlich ist es gar nicht so schwer.
Mäh. sagen auch die Schafe. Also vegane Ernährung, das geht durchaus, aber man sollte sich vorher gut informieren und vielleicht auch mit einem Arzt sprechen, denn man muss sehr genau darauf achten, dass man Eiweiße und Vitamin B12 auf anderen Wegen zu sich nimmt. Ich verstehe das übrigens total gut, ne? Vegane Ernährung. Tiere müssen nicht leiden, ist besser fürs Klima. Ja. Aber so ein richtig toller Nachtisch, ganz ohne Sahne, Butter, Eier, Schokolade, hä? Tja, manchmal ist es nicht so einfach, das alles zu essen, was einem vorgesetzt wird. Aber Nachtisch, Nachtisch geht immer. Deine Freunde waren das, mit Nachtisch eben. Und ich habe jetzt auch noch einen Nachtisch für euch. Das Kakadu Ernährungslexikon, eure tägliche Portion mit wichtigem Wissen über Essen und Trinken in diesem Ernährungsmonat September. Heute geht es um Direktsaft.
Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knabbert am Apfelbaum vor meinem Häuschen?
Ich, Hänsel.
Ist da eigentlich Direktsaft drinne?
Direktsaft ist frisch gepresst und da ist gar nichts mehr drin, außer nur der Saft.
Und dass das nicht so was mit künstlich zu tun hat?
Bei dem Wort Direktsaft soll jeder glauben, dass der Saft, der beim Keltern, also beim Pressen der Früchte gewonnen wird, direkt in die Flasche kommt. Dabei wird Direktsaft meistens, so wie Milch auch, pasteurisiert, also erhitzt, damit er länger hält. Es werden dabei Keime und Bakterien abgetötet, aber leider auch Vitamine und andere wertvolle Stoffe vernichtet. Oft werden dem Direktsaft sogar noch zusätzliche Aromastoffe beigemischt.
In einem kleinen Apfel, da sieht es lustig aus. Es sind darin 5 Stübchen, grad wie in einem Haus.
Apfeldirektsaft, also von einem Apfelhof, da fahren wir auch öfters hin. Den trinke ich am liebsten und der ist auch wirklich lecker.
Direktsaft von Orangen oder Äpfeln ist tatsächlich direkt zu genießen. Das klappt nicht bei allen Früchten. Fruchtsaft aus Konzentrat wird auch aus frischem Obst hergestellt und ist nicht schlechter als Direktsaft. Und trotzdem glauben die meisten, Direktsaft wäre gesünder. Dabei verliert auch er schon beim Pressen wertvolle Pflanzenstoffe.
Und jetzt ist Zeit für eine kleine Köstlichkeit.
Dem Rülpser nach zu urteilen, war da aber Sprudelwasser im Direktsaft, oder? Conny Seliger hat uns erklärt, was es für Unterschiede beim Saft gibt. Und das war es auch schon vom Kakadu heute. Morgen im Medientag haben wir einen Filmtipp für euch und wir hören, was Schauspieler eigentlich so machen und wie man Schauspielerin oder Schauspieler wird. Ganz viel Musik präsentiert Carsten Rochow gleich, natürlich frisch gepresst in der Tonart, dem Musikmagazin am Nachmittag. Und zum Schluss im Kakadu noch ein Lied übers Essen. Al Jarreau singt das Lied Sweet Potato Pie, also sowas wie Süßkartoffeltorte. Ich bin Paulus und egal, was ihr heute noch esst, lasst es euch schmecken. Und dann immer schön ausgewogen. Nicht nur Gummibärchen, ab und zu auch mal ein bisschen Schokolade. Tschüss!